Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, das Mikrofon ist entsprechend ausgesteuert, dass Sie mich auch in den hinteren Reihen gut verstehen können. Wenn nicht, haben Sie jetzt eine Chance, ganz laut dagegen aufzubegehren. Später haben Sie die nicht mehr. Machen Sie also davon Gebrauch. Sollte ich unverständlich sein, beschweren Sie sich. Nicht? Gut. Unverständlich. Gut verständlich. Wunderbar. Also, ich habe das Vergnügen, heute Abend zu Ihnen eine Dreiviertelstunde lang zu sprechen, und zwar über Moral. Ich habe Ihnen also mit böser Arglist das langweiligste Kapitel aus der Philosophie mitgebracht, die Frage nach der Moral. Moral ist eine Sache mit einem ausgesprochen schlechten Image. Der Moralapostel ist kein beliebter Zeitgenosse. Moralisieren ist eine Tätigkeit, die wir kaum jemanden verzeihen. Gleichwohl wissen wir, dass Moral wichtig ist. Aber Moral ist vielleicht nicht sexy, nicht schön. Edith Piaf hat mal gesagt, Moral ist, wenn man so lebt, dass es überhaupt gar keinen Spaß macht, so zu leben. Also, dann mache ich davon Gebrauch. Also, Moral ist, wenn man so lebt, dass es überhaupt keinen Spaß macht, so zu leben. Das ist das Negative an der Moral, das negative Image. Gleichzeitig ist es natürlich so, eine Gesellschaft ohne Moral wäre so in etwa das Fürchterlichste, was wir uns vorstellen können, falls sie denn überhaupt vorstellbar ist. In den Zeiten der Krise, in den Zeiten eines drohenden Niedergangs sogar der westlichen Geldwertegemeinschaft, ertönt gegenwärtig an allen Ecken und Enden der Ruf nach der Moral. Gehen Sie in eine Talkshow, sagen Sie, wir brauchen mehr Moral. Sagen Sie, wir brauchen eine neue Moral. Das Publikum klatscht. Und jeder denkt an irgendetwas anderes. Das ist nämlich das große Problem an der Moral. Man kann wunderbar leicht an sie appellieren, es kostet nichts. Auf der anderen Seite muss man sich nach 2000 Jahren Geschichte der Moral, der Versuch rationaler, vernünftiger, logischer, bestechender Definitionen dessen, was gut und böse sind und warum der Mensch verpflichtet sein soll, sich gut zu benehmen, zu dem Eingeständnis kommen, dass wir bis heute nicht so ganz genau wissen, was es mit der Moral des Menschen auf sich hat. Denn obwohl wir auf der einen Seite in der Lage sind, so bedeutende Kulturleistungen hervorzubringen, wie den kategorischen Imperativ zum Beispiel, geschieht doch ausgesprochen viel Mist in der Welt. Und die spannende Frage ist, warum das eigentlich so ist. Möglicherweise hat das etwas damit zu tun, dass die Philosophen die Moral bislang hauptsächlich vor allem durch eins versucht haben zu begründen, nämlich durch die Rationalität, durch die Vernunft. Der Mensch als vernünftiges Wesen sei quasi zur Moral nicht nur befähigt, sondern zur Moral verpflichtet. Das ist der Grundgedanke hinter dem kategorischen Imperativ. Die Aufklärungsphilosophen, die eine große Rolle gespielt haben für die Entwicklung unseres Moralverständnisses, für die Entwicklung unseres Verständnisses von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, haben den Menschen als weise, vernünftig und einsichtig definiert. Im Jahre 1759 definiert der schwedische Naturforscher Carl von Linné den Menschen als Homo sapiens. Der weise, der erleuchtete, der einsichtige Mensch. Sogar als Homo sapiens sapiens. Und seitdem setzen wir Menschheit und Menschlichkeit quasi gleich. In Menschlichkeit sehen wir ein Gattungsattribut. Und gleichzeitig sehen wir dazu die Verpflichtung zum Gutsein, zum Moralischsein. Wenn das mal so einfach wäre, wären sehr, sehr viele Probleme nicht vorhanden. Natürlich hat es auch immer Philosophen gegeben in der Geschichte der abendländischen Philosophie, die an etwas ganz anderem interessiert waren, nämlich an moralischen Gefühlen. Und die einen gewissen Zweifel daran hatten, dass wir allein über die Vernunft erklären können, warum der Mensch zur Moral befähigt ist, und warum er davon relativ häufig Gebrauch macht und manchmal eben nicht. In der schottischen und englischen Aufklärungsphilosophie, die am Anfang der Aufklärung stand, spielten die moralischen Gefühle eine gewaltige Rolle. Adam Smith ist Ihnen bekannt als der Mann, der das Buch über den Wohlstand der Nationen geschrieben hat, sozusagen der Gründungsvater des modernen Kapitalismus. Dieser Mann, der die Theorie vertreten hat, dass der Eigennutz des Einzelnen am Ende dazu führt, dass der ganzen Gemeinschaft gedient ist. Der Bäcker backt seine Brötchen aus Egoismus, aber er dient damit anderen Menschen. Und auf diese Art und Weise entwickelt sich in Adam Smiths Theorie der Kapitalismus zu einem der segensreichsten Systeme, die man sich vorstellen kann, von dem alle profitieren und alle immer reicher werden. Dieser Mann war von Hause aus kein Ökonom, obwohl er der bedeutendste Ökonom des 18. Jahrhunderts war, sondern von Hause aus Moralphilosoph. Er hat vorher ein dickes Buch geschrieben, Theorie moralischer Gefühle. Das finden Sie dann später kaum noch. Die Aufklärung wird Stück für Stück von den Gefühlen abweichen und die Moral in den Bereich der Rationalität und der Vernunft bringen. Warum? Weil der große Gegner der Aufklärungsphilosophen war die Kirche. Die Kirche hatte ein Moralsystem, das auf Glauben aufgebaut war, also nach dem Glauben der Aufklärer auf Irrationalität. Wenn ich nicht an Gott glaube, bricht die ganze moralische Konstruktion der Kirche zusammen. Das ganze Projekt Aufklärung kann man kurz auf den Nenner bringen. Wie schaffen wir es, die christliche Ethik zu zementieren und den lieben Gott durchzustreichen? Wir wollen also nicht auf der Basis eines Glaubens, sondern auf der Basis von Wissen und Rationalität das Gebot der Nächstenliebe zementieren. Natürlich könnte, auch modern ausgedrückt, der Satz dann nicht mehr heißen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass das Blödsinn war, wussten die Aufklärungsphilosophen und wissen wir auch heute. Wir wissen es deswegen, weil wir Gefühle nicht von anderen Menschen einfordern können. Und das Gefühl der Liebe kennzeichnet sich genau dadurch, dass man nicht an es appellieren kann. Ich kann nicht zu jemandem gehen und sagen, du sollst mich lieben. Das funktioniert nicht. Modern gewendet würde die christliche Nächstenliebe bedeuten, achte deinen Nächsten, obgleich du ihn nicht liebst. Das wäre sozusagen die rationale Transformation des Gebotes der christlichen Nächstenliebe. Die Gefühlstradition geht immer weiter runter. Und immer stärker wird der Versuch, die Moral zu rationalisieren, am allerstärksten zum Ausdruck gebracht in der Formulierung des kategorischen Imperatives, etwa bei Immanuel Kant. Der Mensch soll nicht gut sein, weil er Gott verpflichtet ist, sondern der Mensch soll gut sein, weil er sich selbst als Mensch verpflichtet ist. Mit anderen Worten, Moral wird ein Gebot der Selbstachtung. Das ist sozusagen die höchste Form der rationalen Moralbegründung. Wenn man heute Debatten über Moral sucht und findet, zum Beispiel in den Feuilletons der großen Zeitungen, dann wird man feststellen, dass diese rationale Tradition in der Gegenwart nur noch ein relativ mattes Dasein führt, obwohl sie an den Hochschulen nach wie vor weit verbreitet ist. Kant lernen sie immer noch an den Hochschulen. Es gibt kaum einen Philosoph, der in den Vorlesungsverzeichnissen so präsent ist. In den Feuilletons dagegen regt sich heftiger Protest, aber nicht von Philosophen, sondern der heftige Protest kommt von Naturwissenschaftlern, von Evolutionsbiologen, von Genforschern und in allererster Linie heutzutage von Hirnforschern. Hirnforscher haben ein ganz anderes Menschenbild als Philosophen. Hirnforscher schieben Menschen in einen Kernspintomographen und gucken, was für Hirnaktivitäten sich bei bestimmten Aufgaben einstellen. Auf diese Art und Weise gucken sie den Menschen ins Gehirn. Natürlich nicht qualitativ. Was ich ganz genau denke, weiß der Hirnforscher nicht, aber er weiß, wo das Denken oder das Fühlen stattfindet und er hat eine ungefähre Vorstellung davon, wofür diese Regionen zuständig sind. Wo zum Beispiel Angst erzeugt wird oder Furcht, wo Sympathie erzeugt wird. Das kann man ungefähr sehen. Das Menschenbild des Hirnforschers ist noch stärker als das von Adam Smith damals geprägt durch Emotionen. Die These heißt, kurz gesagt, der Mensch ist in allererster Linie ein hochemotionales Wesen. Das Zwischenhirn bestimmt, wer wir sind und nicht das Großhirn, in dem die Bereiche der Rationalität, der Vernunft, der Logik und so weiter angesiedelt wird. Kurz gesagt, Hirnforscher würden sagen, Menschen sind im Grunde genommen rein affektive Wesen, die aber über ein bestimmtes Privileg verfügen, nämlich über wortreiche Werbeabteilungen im Großhirn, die das, was ihr Unterbewusstsein will, nachträglich mit feinen Argumenten legitimieren. Das wäre das Bild der Hirnforscher, die dann sehr gerne auch Thesen aufstellen wie, es gibt keinen freien Willen. Das Unbewusste in uns denkt. Das mesolimbische System, der Hypothalamus, die Amygdala, das sind diese Regionen, die uns bestimmen, da entsteht unser Wille und alles andere ist alles andere. Es kommt nachher. Das wäre für einen Philosophen wie Kant eine erschütternde Nachricht. Weil diese ganze Definition über das Großhirn ist heute einer Kritik der kortikalen Vernunft gewichen. Kortikal, der Neokortex, das ist der Bereich des Großhirns, der den Menschen so besonders macht. Der Mensch ist das Wesen mit dem zweitgrößten Gehirn im Universum im Vergleich mit seinem Körper. Und das verdankt er in allererster Linie seinem überbordenden Neokortex. Der Mensch hat das größte Großhirn. Er ist also dazu in der Lage, Symphonien zu komponieren, Infinitesimalrechnung zu machen, Moralphilosophie zu betreiben. All diese grandiosen Dinge, von denen sie jeden Tag, in jedem Moment Gebrauch machen oder zumindest Gebrauch machen könnten. Nicht? Die Fähigkeit zur Intelligenz ist jedem gegeben, selbst wenn nicht alle Menschen jederzeit davon Gebrauch machen. Moralphilosophen jedoch definieren den Menschen so, als würden wir das tun. Als wären wir im Grunde genommen immer rationale Hochleistungscomputer, die in den tausend Entscheidungssituationen am Tag immer schlau und vernünftig abwägen, was gut und was böse ist. Die Frage ist, ob das stimmt. Hirnforscher würden das bestreiten. Ich möchte versuchen, das mit Ihnen heute Abend herauszufinden, welche der beiden Sichtweisen die plausiblere sein könnte, um von dort aus zu Aussagen zu kommen über Moral und Verantwortung und über verbindliche oder nicht verbindliche Spielregeln der Moral in der Gesellschaft. Kurz gesagt, ich möchte zu diesem Zeitpunkt von Ihnen wissen, ist Moral in erster Linie eine Frage von Gefühlen oder eine Frage von Überlegungen? Ich möchte, um das herauszufinden, Ihnen eine Frage stellen. Ich möchte, dass Sie sich alle an der Beteiligung dieser Frage, an der Beantwortung dieser Frage beteiligen. Sie können nachher, wir haben die Gelegenheit zu fragen, wortreich, geschickt, sophistisch, Argumente vorbringen, warum Sie sich nicht beteiligt haben. Ich will, dass Sie sich trotzdem beteiligen. Ich will, dass Sie nachher sagen, eigentlich hätte ich mich lieber nicht beteiligt, weil, das lasse ich gelten. Aber ich mache jetzt sozusagen einen moralischen Appell an Sie, bitte beteiligen Sie sich. Versuchen wir uns in eine Situation hereinzuversetzen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem Eisenbahngleis. Auf diesem Eisenbahngleis rollt ein führerlos gewordener Waggon heran und wenn der weiter geradeaus rollt, überfährt er 5 Gleisarbeiter. Sie stehen an einer Weiche. Sie könnten den Weichenhebel betätigen und wenn Sie das tun, wird der Zug umgeleitet auf ein Nebengleis. Und dort überfährt er nur einen Gleisarbeiter. Meine Frage an Sie, wer von Ihnen würde den Weichenhebel umstellen, dass statt der 5 Gleisarbeiter nur einer sterben muss? Der hebe bitte die Hand. Das scheint die große Mehrheit zu sein. Wir machen die Gegenprobe. Wer würde den Weichenhebel nicht umstellen? Ich denke, wir haben hier ein Verhältnis von knapp 3/4 zu 1/4. So zwischen 2/3 zu 1/3, 3/4 zu 1/4. Und damit liegen Sie ungefähr im Schnitt der Weltbevölkerung. Denn der Mann, der sich diese These ausgedacht hat, ein amerikanischer Psychologe an der Universität in Harvard, hat 300.000 Leute befragt. Und dabei hat er großen Wert darauf gelegt, diese Frage aus Leute aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu stellen. Und das Ergebnis war immer ungefähr 3/4 zu 1/4. Insofern liegen Sie also genau im Schnitt. Jetzt könnte man sagen, das ist ein toller Beweis für die Rationalität der Moral. Denn Sie alle haben gesagt, 5 Menschenleben sind mehr wert als eines. Da haben Sie ganz vernünftig überlegt, das hat mit Intuition und mit Gefühl nichts zu tun. Ob das stimmt, möchte ich herausfinden, indem ich Ihnen eine zweite Frage stelle. Danach können Sie einschlafen. Ich werde Ihnen keine weitere Frage mehr stellen. Aber noch einmal bitte ich Sie, sich so reichlich an dieser Beantwortung dieser Frage zu beteiligen, wie Sie das gerade gemacht haben. Wir versetzen uns wieder gemeinsam in eine Situation. Wir stehen an einem Eisenbahngleis. An dem Eisenbahngleis rollt der führerlos gewordene Waggon heran. Diesmal stehen Sie nicht an der Weiche. Sie stehen auf der Brücke. Sie stehen auf einer Brücke und Sie schauen hinunter auf das Eisenbahngleis. Dort rollt der führerlos gewordene Waggon heran und wenn nichts passiert, rollt er unter der Brücke durch und überfährt 5 Gleisarbeiter. Sie stehen nicht allein auf der Brücke. Vor Ihnen am Geländer steht ein großer, dicker Mann. Wenn Sie den schubsen, fällt er direkt aufs Gleis, blockiert den Waggon und die 5 Gleisarbeiter überleben. Meine Frage an Sie, wer von Ihnen würde den dicken Mann schubsen? Der hebe bitte die Hand. Zwei. Ich zähle 2. Das ist etwas weniger als im Schnitt der Weltbevölkerung. Da ist das Verhältnis etwa 4/5 zu 1/5. Das kann an Köln liegen, das kann an dem katholischen Umfeld liegen. Was auch immer die Begründung dafür ist, es sind im Regelfall, wenn, ältere Herren. Mittelältere Herren. Es sind sehr, sehr selten Frauen. Und es sind meistens ältere Personen. Aber es ist meistens so, die allermeisten sagen, das würden sie nicht tun. Jetzt haben wir natürlich eine ganz seltsame Situation. Denn wir wollen ja die Philosophie so rational wie möglich halten und dann würden wir sagen, Moment, das ist doch genauso eine Rechenaufgabe wie gerade. 5 Menschenleben gegen 1. In der ersten Situation, in der zweiten Situation. Nun kann man sagen, in der zweiten Situation gibt es so Unwägbarkeiten. Na, man könnte sich vorstellen, man schubst den dicken Mann und der fällt daneben. Mord ohne Motiv bei einer zufälligen Begegnung, dafür kriegen Sie 12 Jahre. Das mag Sie durchzucken. Ja, Sie mögen in dem Moment sozusagen daran denken, falls Sie die Zeit dazu haben. Ich vermute aber, dass das nicht Ihre Überlegung war, dass Sie den dicken Mann nicht nur deswegen nicht geschubst haben, weil Sie Angst haben, das klappt nicht. Sondern ich unterstelle mal, dass die meisten von Ihnen sehr, sehr starke Skrupel hätten, so etwas zu tun. Und zwar Skrupel, die stärker sind, als im ersten Fall den Weichenhebel zu betätigen. Wenn ich den Weichenhebel betätige, dann habe ich eigentlich nicht so sehr das Gefühl des Mordens. Dann habe ich mehr so dieses Gefühl, ich nehme einen Tod in Kauf. Ich führe indirekt einen Tod herbei, notgedrungen. Beim zweiten Fall habe ich das Gefühl, ich töte einen Menschen. Ganz sinnlich, ganz direkt, ganz unmittelbar. Und das scheint Ihnen etwas auszumachen. Jedenfalls mehr auszumachen als das Umstellen des Weichenhebels. Das hat Ihnen sicher auch was ausgemacht, aber weniger. Wenn das so ist und wenn dieses Ergebnis in der Weltbevölkerung überall so ist, dass wenige den dicken Mann schubsen würden, aber die meisten den Hebel betätigen. Wenn das im arabischen Kulturkreis so ist, wenn das bei Hindus und bei Buddhisten so ist, wenn das bei alten und jungen Menschen so ist, bei Männern und Frauen so ist, dann scheint das irgendetwas zu sein, das mit dem Menschen, ungeachtet seiner Kultur und seiner Erziehung, etwas zu tun hat. Es wäre so etwas wie ein Teil unserer biologischen Grundausstattung, dass wir mit einer angeborenen, sinnlich-affektiven Tötungshemmung bereits aus dem Geburtskanal kommen. Natürlich sind das keine Fragen, die sich ein Säugling stellen muss. Es behauptet auch keiner, dass ein Säugling solche Situationen entscheiden könnte. Aber die Behauptung wäre, dass wir so eine Art Rechenkästchensystem haben, Koordinaten, mit denen wir geboren werden und die dann Stück für Stück quasi automatisch ausgefüllt werden, wenn wir älter werden. Ein Programm, das wir abspulen, das durch die Erziehung natürlich gespeist wird, das aber als Anlage bereits vorhanden ist. Das kann man kaputt machen. Durch massive, brutale, brachialische, ideologische Erziehung kann man das zerstören. Wir alle sind in der Lage, möglicherweise alle zu töten. In Notwehrsituationen, wenn wir unsere Kinder verteidigen zum Beispiel. Oder in Kriegssituationen. Aber im Normalzustand haben wir eine angeborene affektive Tötungshemmung. Die allermeisten Menschen haben die und diejenigen, die überhaupt nicht haben, die erwecken den Verdacht, pathologisch zu sein. Die beiden Herren, die geschubst haben, müssen nicht pathologisch sein, sondern sie haben überlegt. Das ist völlig klar. Aber der Grundgedanke ist, dass bei sehr vielen Menschen offensichtlich da die Tötungshemmung sehr viel stärker ist in diesen Situationen. Das würde bedeuten, wir haben das von Natur aus. Dieses von Natur aus haben könnte man vergleichen mit dem Erwerb der ersten Sprache. Ich hatte gerade von diesen Rechenkästchen gesprochen, um das nochmal zu vergegenwärtigen. Hirnforscher wissen ziemlich genau, dass wir die erste Sprache nie lernen. Wir lernen nur Fremdsprachen später und das zum Teil unter dem Behuf anderer Hirnregionen. Die erste Sprache wächst uns quasi zu. Wir wachsen quasi regelrecht organisch rein. Wir sind programmiert darauf, eine Sprache zu lernen. Wir sind nicht programmiert darauf, eine Fremdsprache zu lernen. Damit tun wir uns dann später viel schwerer. Dabei ist es egal, ob die erste Sprache Chinesisch, Arabisch oder was auch immer ist. Aber sozusagen die erste Sprache wird intuitiver gelernt als jede andere Sprache, weil ein Programm da ist, was quasi aktiviert wird. Und auf ähnliche Art und Weise könnte das bei der Moral der Fall sein. Das wäre eine ziemlich gute Nachricht, wenn das so wäre. Es würde erklären, warum die allermeisten Menschen nicht ohne Grund und jederzeit bereit sind, andere Menschen zu ermorden. Das würde aber noch nicht ausreichen, um so vollständig zu sein, dass wir auf dieser Basis eine Moralphilosophie legitimieren. Eine Tötungshemmung allein macht noch kein reibungsloses Zusammenleben der Menschen aus. Jetzt würde ich sagen, gibt es noch zwei weitere Zutaten, die wir brauchen, um gefühlsmäßig zur Moral fähig zu sein. Und das zweite dürfte Ihnen spontan einleuchten. Es ist die Fähigkeit zum Mitgefühl. Ohne die Fähigkeit zum Mitgefühl keine Moral. Relativ einfache Sache. Wir müssen uns in andere reinversetzen können. Wir müssen das Leiden anderer Menschen antizipieren können. Ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Die Hirnforscher haben das gründlich untersucht in den letzten 20 Jahren. Sie haben eine relativ bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie haben eigentlich was anderes rausfinden wollen. Das war ein Unfall, diese Entdeckung, die an der Universität Parma stattfand in den 90er Jahren. Eine Forschungsgruppe um den Hirnforscher Giacomo Rizzolatti hat dort mit Makaken experimentiert, also mit Affen. Man hat einen Makaken nach einer Nuss greifen lassen. Dann hat man gemessen, was passiert dabei in seinem Gehirn mit Elektroden. Welche Handlungsneuronen, also welche Nervenzellen im Gehirn, sind hier aktiv, wenn der Affe die Nuss sieht und sie sich greift? Dann hat man den gleichen Affen hinter eine Scheibe gesetzt. Und dann hat ein Forscher nach der Nuss gegriffen. Und der Affe musste zugucken. Und dann hat man wieder gemessen, was passiert im Gehirn des Affen. Und was passierte? Genau das Gleiche. Es gab keinen Unterschied. Exakt dieselben Neuronen funkten im Gehirn, ob der Affe selber nach der Nuss griff oder ob er die Handlung bloß nachvollzog. Diese Neuronen nennt man Spiegelneuronen. Nicht alle Hirnforscher glauben, dass die Spiegelneuronen nun wirklich der Weisheit letzter Schluss im Punkto Mitgefühl sind, muss man dazu sagen. Aber es ist das graue Boom-Thema der Hirnforscher, Erforschung von Spiegelneuronen. Ob die Spiegelneuronen allein ausreichen, ist die eine Frage, aber sie spielen wahrscheinlich eine Rolle. Wenn Sie im Kino weinen, weil der Held stirbt, dann liegt das an Ihren Spiegelneuronen. Denn Ihr klarer Verstand weiß, der stirbt nicht wirklich, das ist ein Schauspieler. Sie wissen auch, Sie kennen den gar nicht. Ja? Sie hätten alle Gründe, nicht zu weinen. Sie tun das trotzdem. Das machen die Spiegelneuronen in Ihnen. Das wäre die zweite Zutat, Mitgefühl. Da haben wir schon was. Angeborene affektive Tötungshemmung, Mitgefühl. Jetzt gibt es noch was Drittes. Das Dritte ist das, was die Primatenforscher sagen würden, ein elementares Gefühl für Fairness. Das macht einem ein bisschen stutzig, weil man sich sagt, Moment, Fairness, um zu beurteilen, ob eine Situation fair ist oder nicht, muss ich komplex vergleichen können, muss ich beurteilen können, muss ich abwägen, ist das jetzt fair, ist das jetzt nicht fair. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Das weiß ich so. Ob ich dabei recht habe, ist eine andere Frage. Aber ich fühle, ob etwas fair ist oder nicht. Nehmen wir wieder Versuche mit Affen. Rhesusaffen. Rhesusaffen wurden in einem Forschungslabor in einen Käfig gesperrt. Und wenn die an einer Seil zogen, öffnete sich eine Klappe und da drin lag eine Erdnuss. Das haben sie dann sehr gerne gemacht. Die hatten den Dreh schnell raus, zogen immer da dran, zogen sich die Erdnüsse rein. Dann, nachdem das eingespielt war, hat man in einen Nebenkäfig wieder eine Gruppe von Rhesusaffen reingelassen. Wieder ein Seil implementiert und wieder eine Klappe. Wenn die an dem Seil zogen, öffnete sich die Klappe und da drin lagen 5 Erdnüsse. Was passierte? So wie die Affen im zweiten Käfig an dem Seil zogen, um sich die 5 Erdnüsse zu holen, brach im ersten Käfig jedes Mal ein riesiges Geschrei aus. Ja? Also eine Empörung unter den Affen quasi. Dass die für dieselbe Handlung, ja, 5 Erdnüsse. Unvorstellbar für die Affen im ersten. Und selbst als die Rhesusaffen im ersten Käfig pappsatt waren und eigentlich keine Erdnuss mehr sehen konnten, empörten sie sich immer noch darüber, dass im zweiten Käfig für 5 Nüsse die gleiche Handlung für 5 Nüsse gab. Dieser Versuch wurde sehr, sehr häufig wiederholt in sehr unterschiedlichen Ländern von sehr unterschiedlichen Primatenforschern und wir können davon ausgehen, das ist so. Jetzt würde ich persönlich diesen Satz elementares Gefühl für Fairness relativieren. Die Affen müssen dafür kein Gefühl für Fairness haben, sie haben etwas anderes, ein Gefühl für Unfairness. Das ist nicht ganz das Gleiche. Sie haben aber zumindest das Gefühl, das ist nicht in Ordnung. Ey, so nicht. Ja? Und dieses Gefühl ist in uns drin, ungeachtet der Frage, ob das berechtigt ist oder nicht berechtigt, das haben wir alle. Und damit haben wir die dritte Zutat. Angeborene affektive Tötungshemmung als erstes. Grundsätzliche Fähigkeit zum Mitgefühl, von der wir sehr unterschiedlich Gebrauch machen, als zweites. Und als drittes ein elementares Gefühl für Unfairness. Damit hätten wir im Grunde genommen die biologischen Voraussetzungen benannt, die uns moralfähig machen. Jetzt müssen wir eine Stufe höher gehen, wenn wir jetzt von den Tieren zu den Menschen gehen und uns die Frage stellen, ja, alles gut und schön, aber wie ist denn das? Wie viel Gebrauch machen wir denn davon? Wir sind vielleicht irgendwie zum Guten fähig, aber sind wir unserer wahren Natur nach wirklich gut? Es gibt in der philosophischen Tradition, ganz vergröbernd gesagt, zwei Traditionen. Es gibt die Tradition, die sagt, der Mensch ist ein Egoist, der Mensch ist schlecht. Abgesichert unter anderem durch die Idee der Erbsünde im Christentum. Dagegen gibt es eine zweite Tradition, die sagt, der Mensch ist gut, er ist ein Altruist. Die erste Position wurde von Philosophen vertreten, wie Thomas Hobbes zum Beispiel. Wie bitte? Ein Altruist, ein Mensch, der sich für andere einsetzt. Ja? Ein selbstloser, selbstlos handelnder Mensch. So, das ist das, was immer eingefordert wird bei Sonntagspredigten. Man soll nicht egoistisch sein, sondern altruistisch sein. Die erste wird in der Tradition von Thomas Hobbes vertreten. Sie alle kennen den Satz, der Mensch ist des Menschen Wolf. Das ist die Vorstellung, der Mensch ist Egoist, der Mensch ist schlecht. Sie wurde von Thomas Henry Huxley vertreten, ein enger Freund Darwins, der diesen wunderbaren Satz gesagt hat, die Vernunft, die Moral sind das scharf geschmiedete Schwert des Menschen, um den Drachen seiner tierischen Herkunft zu schlachten. Nach Huxley sind wir im Grunde genommen nur moralisch lackiert. Ja, wir haben einen zivilisatorischen Gürtel um, aber in uns lauert die Bestie. Jetzt möchte ich diese beiden Positionen einmal abwägen und fragen, welche stimmt. Und dann würde ich sagen, beide sind falsch. Ich würde als erstes sagen, der Mensch ist ein Egoist, das stimmt. Ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass alle Menschen egoistisch sind. Wir müssen uns nur ein bisschen darüber unterhalten, was wir unter Egoismus verstehen. Wenn wir eine sanfte Definition wählen und sagen, wir alle handeln so, dass es letztlich gut für uns ist, dann sind wir alle Egoisten. Dann ist Mutter Teresa, die sich um die Straßenkinder gekümmert hat, egoistisch. Es tut ihr gut, Gutes zu tun und möglicherweise erwartet sie sogar eine Belohnung vom lieben Gott. In beiden Fällen haben wir es mit einem selbstsüchtigen Motiv zu tun. Selbstloses Handeln aus selbstsüchtigen Motiven. Natürlich ist es ein riesiger Unterschied, ob ich mich, ob meines Egoismus, für Straßenkinder in Kalkutta einsetze oder Banken überfalle. Es ist ein skurriles Erbe der christlichen Tradition in der Moralphilosophie, immer nach der Gesinnung zu fragen. Wie rein ist das Herz? Ich würde sagen, die Frage ist relativ uninteressant. Die Folgen einer Tat sind viel wichtiger als die Gesinnung, aus der sie begangen wird. Aus meiner Sicht. Ich würde also sagen, jeder Mensch ist ein Egoist. Er ist aber nicht in dem Maße ein Egoist, als dass er pausenlos seinen eigenen Interessen folgt. So lebt überhaupt niemand. So kann gar keiner leben. Wenn ich immer nur meiner Bedürfnisstruktur, was will ich jetzt gerade, folge, dann wäre ich ein so dummer Egoist, dass es sich nicht lohnen würde. Sie alle haben sich heute Morgen, ich sehe das, angezogen. Ich glaube, nur die wenigsten von Ihnen haben getan, weil sie so richtig Bock darauf hatten, weil sie das so wollten, ja, weil das genau das war, was sie in dem Moment interessierte. Sie haben das aus einem anderen Grund gemacht. Sie haben sich vorgestellt, Sie brauchten sich das nicht vorstellen, Sie wussten das, was passieren würde, wenn Sie das nicht tun würden. Kurz gesagt, Ihr Egoismus hat den Blick der anderen auf Sie antizipiert. Das ist natürlich automatisiert. Diesen Automatisierungsmechanismus nennen wir Erziehung. Aber ein Egoist achtet natürlich extrem darauf, wie er auf andere wirkt. Er versucht, nett zu anderen Menschen zu sein. Ein Egoist hat normalerweise ein Interesse daran, dass die anderen Menschen ihn nett finden. Das ist die Hauptpointe unseres Egoismus. Selbst die übelsten Diktatoren wollten entweder geliebt werden von ihrem Volk oder respektiert, bewundert und so weiter. Sie wollten ein positives Feedback, wie jeder andere Mensch auch. Und auch hier wird es wieder ein Unterschied, ob ich für dieses positive Moment wohltätige Dinge tue oder Kriege anzettel. Es kommt auf die Handlung an, aber nicht auf das Motiv. Wenn wir vom Motiv ausgehen, gehen wir grenzenlos in die Irre. Alle Menschen sind sanfte Egoisten, fast alle. Sie sind keine Hardcore-Egoisten, dann würden sie scheitern. Kurz gesagt, wir sind als Egoisten nett zu anderen. Wir hätten viel zu viele Nachteile davon, wenn wir radikale Egoisten sind. Deswegen sind wir eigentlich alle sanfte Egoisten. Jetzt ist der Mensch zu guten Taten fähig. Aus egoistischen Motiven sind wir gerne mal altruistisch. Wir sind gerne mal selbstlos, freizügig, nett und so weiter zu anderen, weil es uns gut tut. Jetzt kann man sagen, es ist ja schön, dass der Mensch diese Fähigkeit zum Altruismus hat. Aus Altruismus spenden wir Geld. Aus Altruismus lieben wir unsere Freunde, unsere Ehepartner und so weiter. Aus Altruismus machen wir lauter wunderbare Sachen. Aus Altruismus führen wir Kriege. Nicht aus Egoismus. Ein richtiger Egoist geht doch nicht in den Krieg. Der ist doch nicht doof. Richtig begeisterte Soldaten, Altruisten. Für Gott, fürs Vaterland, für die Ideologie, für die Freiheit, den Kommunismus und so weiter zu töten. Der Selbstmordattentäter ist ein Altruist. Er ist ein Altruist, der seinen Egoismus unterdrückt zugunsten eines übergeordneten Wertes. Und damit kommt alles Gute in die Welt und alles Schlechte. Die gleiche Fähigkeit, die uns menschlich macht, nämlich die unglaublich große Fähigkeit zum Altruismus, macht uns zu den gefährlichsten Bestien dieses Planeten. Das müssen wir begreifen. Und damit ist den Sonntagspredigten ein Teil ihrer Freund-Feind-Linien genommen. Jetzt ist das mit dem Moralisieren nämlich schwierig. Ich kann nämlich nicht sagen, ihr sollt weniger egoistisch sein. Wenn wir das begreifen, kriegen wir ungefähr eine Vorstellung von der moralischen Natur des Menschen. Und jetzt gibt es noch eine Lektion, die wir verstehen müssen. Nämlich die Frage, wenn das so ist, wenn wir sagen, wir antizipieren den Blick der anderen auf uns in unseren moralischen Handlungen, welche anderen? Und das spielt eine ganz große Rolle, bis hinein in unsere gegenwärtige Wirtschaftskrise. Den Blick unserer Horde. Derjenigen Menschen, denen wir uns verpflichtet fühlen. Unserem Erbe nach stammen wir aus Hordenverbänden. Wir haben nicht vor 3 Millionen Jahren in Zweierbeziehungen in der Savanne gelebt, sondern wir haben in Hordenverbänden gelebt, wie unsere nächsten Verwandten, die Gorillas, die Schimpansen oder die Bonobos. Wir kommen aus Kleingruppen von 30, 40, 50, 60 Mitgliedern. Das ist unsere Natur. Und das ist der Radius unserer ethischen Gefühle. Je näher uns jemand ist, umso stärkere ethische Gefühle haben wir. Wir unterscheiden wir, die anderen und die ganz anderen. Bei Asterix, das Geschenk Cäsars. In dem Asterix-Heft gibt es den alten Methusalix und der versucht, Leute aus dem Dorf zu verjagen. Und er sagt, nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden hier, die sind nicht von hier. Ich liebe besonders den Satz, einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber was dahinter steht, ist die Abstufung. Wir, die anderen und die ganz anderen. Wenn ich Ihnen das Beispiel mit dem Eisenbahngleis nochmal vor Augen führe und wir stellen uns spaßeshalber oder ernsteshalber mal vor, die 5 Gleisarbeiter auf der einen Seite, der eine auf dem Einzelgleis. Die meisten von Ihnen hätten den Weichenhebel betätigt. Auf dem Einzelgleis spielt Ihr Sohn, Ihre Tochter, steht Ihr Vater, Ihre Mutter, Ihr bester Freund. Niemand von Ihnen, ich brauche es gar nicht zu fragen, würde dann den Weichenhebel betätigen. Er wäre verrückt, wenn er das täte. Die Moral ist nur sehr, sehr eingeschränkt eine Frage der Gerechtigkeit. Zunächst einmal ist es eine Frage der moralischen Bindungen, der Gefühle, der Zugehörigkeit. Der moralische Horizont, dem wir uns verpflichtet haben, ist der Nahhorizont der Menschen, die für uns wichtig sind. Und die Menschen, die für uns wirklich wichtig sind, sind nie viele. Wir müssen diese Leute, die für uns wichtig sind, im Grunde genommen auch nicht mögen. Unser Chef ist uns leider wichtig, ob wir wollen oder nicht. Den würden wir vielleicht beim Eisenbahngleis nicht retten wollen, aber wir müssen unser Handeln auf ihn ausrichten, weil wir sonst Probleme haben. Wir antizipieren seinen Blick auf uns. Wir leben also in einer überschaubaren Gemeinschaft, die für uns wichtig ist. Die schöne Idee des kategorischen Imperatives war, dass man aus Selbstachtung als Mensch verpflichtet sein soll, Gutes zu tun. Die Referenzebene dafür ist die Menschheit. Der Mensch soll der Menschheit verpflichtet sein. Das gibt es nicht. Kein Mensch ist der Menschheit verpflichtet. Die Menschheit ist ein Abstraktum, das uns nichts bedeutet. Karl Schmitt, der bedeutende katholische Philosoph, hat mal gesagt, wer Menschheit sagt, der lügt, weil es keine moralisch relevante Kategorie ist. Die Menschheit an sich gibt es nicht. Das ist keine wirkliche Kategorie in unserem Gehirn und es ist nicht etwas, dem wir uns verpflichtet fühlen. Das müssen wir begreifen. Und deswegen, der kategorische Imperativ ist eine artistische Meisterleistung, eine große Denkleistung. Er wird so gern in Sonntagspredigten verwendet. Der praktische Wert des kategorischen Imperativs für die Sonntagspredigt liegt in seiner Erhabenheit, die seine Unanwendbarkeit sicherstellt. Wenn wir die Messlatte so hochlegen, ist keiner daran gebunden. Ich kann an den kategorischen Imperativ appellieren, Sie werden bei Ihrer Steuererklärung trotzdem fuschen. Fühlen sich dem deutschen Staat nicht verpflichtet und der Menschheit schon mal gar nicht. Wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, warum Banker gierig sind. Ein Banker ist nicht den Sozialarbeitern verpflichtet, nicht der internationalen Finanzwirtschaft. Er ist nicht der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet. Er ist vielleicht noch nicht mal dem Finanzsystem seines Landes verpflichtet, sondern er ist seinem Umfeld an Bankern verpflichtet. Und noch nicht mal den Putzfrauen, die Büros sauber machen, sondern nur seinem Referenzsystem, in dem er sich bewegt. Und ein Investmentbanker, der nicht gierig ist, der wäre sofort weg mit Blick aus dem Fenster auf den Hudson, aus seinem Marmorbüro. Da würde sofort jemand anders kommen. Und seine Funktion besteht darin, gierig zu sein in diesem System. Und wenn er es nicht macht, macht es ein anderer. Immer das beste Argument, um Straftaten zu begehen, ist zu sagen, wenn ich es nicht mache, hätten es die anderen gemacht. Das ist eine der größten Entlastungsfähigkeiten, zu dem Menschen möglich ist. Aber ich will die Banker nicht verurteilen, weil die Gier gehört zum System. Sie gehört ja noch nicht mal zum System einer Investmentbank. Sie gehört zu unserem gesamten Wirtschaftssystem. Stellen Sie sich mal die absolute Katastrophe vor. Die Menschen würden von heute an nur noch das kaufen, was sie brauchen. Was sie wirklich brauchen. Das gesamte System zusammenbrechen. Wir leben nicht mehr in einer Bedarfdeckungsgesellschaft, sondern in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Tagtäglich heizt die Werbung unsere Gier darauf ein. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Leuten zu imponieren, die wir nicht leiden können. Davon lebt unser Wirtschaftssystem. Das ist Kapitalismus. Und weil das so ist, kann man nicht auf der einen Seite hingehen und die Gier der Banker verurteilen und auf der anderen Seite eine Abwrackprämie einführen und die Gier der Leute nach Neuwagen auf diese Art und Weise machen, die sie sich nicht leisten können, dafür Kredite aufnehmen und auf diese Art und Weise die nächste Blase wieder produzieren. Das ist das, was gegenwärtig in der Gesellschaft passiert. Wir müssen, wenn wir dieses System regeln wollen, diesen Mechanismen des Menschseins Rechnung tragen. Wir müssen die Marktnormen, denen sich ein Banker verpflichtet fühlt, durch soziale Normen quasi durchdringen. Da ja auch Banker eigentlich gemocht werden wollen, muss man ihnen die Chance geben, Gutes zu tun. Man muss also nicht nur Regeln machen, sondern man muss sich Belohnungssysteme moralischer Natur ausdenken und diese implementieren im System. Dafür versuche ich in meinem neuen Buch Vorschläge zu machen. Natürlich müssen wir die Finanzmärkte stärker regulieren. Das ist ohne Zweifel so. Aber wir müssen dorthin gehen, wo wir die wahre Natur des Menschen erkennen. Ein der allereinfachsten Beispiele ist Ihnen vertraut. Wo es ein Bonussystem gibt, muss es ein Malussystem geben. In dem Moment ist die Risikobereitschaft schon sehr auf natürlichem Wege reguliert. Aber man kann sich noch viel schönere Systeme dieser Art ausdenken. Nicht nur im Wirtschaftssystem, auch im Bildungssystem, wo wir sie dringend brauchen und auch in der Politik. Aber das ist ein Thema für einen anderen Vortrag. Dankeschön.